viele Leute bedanken sich und sagen, sie haben mir da aus dem Herzen gesprochen. Wie inflationär diese Nazi-Keule und dieses Leute in die rechtsextreme Ecke stellen verwendet wird. Und das hat diese Waffe stumpf gemacht.
Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Leute sagen, Herr Martenstein ist ein sozusagen ein bürgerlicher Anwalt der AfD, ein Wegbereiter der AfD mit solchen Positionen.
Tja, damit muss ich dann wohl leben. Wissen Sie, Sie ballern mich so zu mit unbelegten Zitaten, mit Behauptungen, von denen ich überhaupt nicht überprüfen kann, was da dran ist. Aber machen Sie ruhig weiter. Sie kommen mir vor wie die Staatsanwältin in so amerikanischen Filmen manchmal. Die gucken dann auch immer so. Wenn Sie die AfD verbieten und gleichzeitig dann eben der Rest der Politik so weitersteuert wie bisher, dann werden Sie in 0, nichts eine Art Bürgerkriegsarmee in diesem Land haben. Ich versuche, das zu schreiben, was ich für richtig halte. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Das Unterkomplexe triumphierte auch in der Rede von Harald Martenstein, vorgetragen mit pathetischem Tremolo und heiligem Furor. Mit seinem Auftritt bei Milo Rau ist er zum Posterboy des Milieus zwischen Werteunion, rechtem Rand der CDU und AfD geworden. Fast 1 Million haben hier gerade die Verlogenheit von Luxusdiesel, Limousinen, Reichineck gesehen. Muss jeder hören. Brandrede von Harald Martenstein gegen das AfD-Verbot. Jetzt ist er also zur Galionsfigur der Rechten geworden. Kolumnist Harald Martenstein.
Herzlich willkommen zu Ammann Unframed, dem neuen Funke-Podcast. Ich bin Melanie Ammann, Chefredakteurin Digital der Funke-Zentralredaktion. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Harald Martenstein. Kolumnist, Autor, kontroverse Figur, wie man gerade gehört hat, umstrittener Autor.
Sie sind doch auch umstritten, Frau Ammann.
Wer ist das nicht? Eigentlich hat man es erst geschafft, wenn man umstritten ist, ja, oder? Hm. Aber genau darum soll es heute gehen. Wir sind uns begegnet bei Markus Lanz vor einiger Zeit, vor allem, weil Sie so umstritten sind. Ich bin da ja normalerweise nur eingeladen, um umstrittene Leute anzugreifen oder zu kritisieren. Sie waren da, weil Sie eine Rede gehalten haben, wir haben es gerade schon gehört, im Thalia-Theater in Hamburg über ein AfD-Verbot, gegen ein AfD-Verbot. Und die hat gewaltige Reaktionen hervorgerufen, millionenfache Abrufe im Netz und eben durchaus heftige Reaktionen. Ich fand, wir haben damals nur an der Oberfläche gekratzt in unserer Diskussion über das Thema und würde dem gerne heute noch mal ein bisschen weiter auf den Grund gehen. Sie wurden danach in viele Schubladen gesteckt. Das bürgerliche Gesicht der AfD auf der einen Seite, der letzte Verteidiger der Demokratie auf der anderen Seite. Gibt es da einen Frame, mit dem Sie sich wohlfühlen?
Also, ich bin natürlich lieber der letzte Verteidiger der Demokratie, aber ich bin der optimistischen Ansicht, dass ich nicht der letzte Verteidiger der Demokratie bin, sondern dass es da noch ein paar andere gibt. Es ist ja ein bekanntes Phänomen, dass man sich den Applaus genauso wenig aussuchen kann wie die Buhrufe. Ja? Das ist auch insofern ein bisschen tückisch, was Sie da zusammen montiert haben, weil es natürlich auch jede Menge Stimmen aus der politischen Mitte gegeben hat, die mir beigepflichtet haben.
Stimmen woher? Also was für eine Art von Stimmen waren das? Aus der Tiefe des Internets oder aus...
Aus der Tiefe der Sozialdemokratie zum Beispiel, ja.
Die kamen bei Ihnen an oder die kamen öffentlich an?
Oder? Ja, es hat, also mein Leben hat sich geändert durch diesen Tag in Hamburg. Ich bin ja nicht Fernsehgesicht, ja. Ich werde auf der Straße angesprochen. Neulich bin ich geflogen und der Flugkapitän kam raus, um sich bei mir zu bedanken für diese Rede. Also das ist nach wie vor relativ stark. Viele Leute bedanken sich und sagen, sie haben mir da aus dem Herzen gesprochen. Und das sind nicht AfD-Wähler, die natürlich auch. Ja,
sondern sind die geben sich auch Leute zu erkennen Ihnen gegenüber. Die sagen auch, guten Tag, endlich sagt's mal einer, ich bin AfD-Wähler. Und
das kommt auch schon mal vor, ja.
Fühle mich verstanden.
Das kommt auch schon mal vor, ja. Klar. Ich kenne ja auch eine ganze Reihe von AfD-Wählern. Ich lebe ja auch in Brandenburg. Ich pendle immer zwischen Berlin und Brandenburg und da lernt man auch solche Leute kennen. Ja, meine Mutter hat bei der letzten Wahl, an der sie teilnehmen konnte, auch AfD gewählt. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ja. Mhm. Und meine Mutter hat mit den Nazis nun wirklich überhaupt nichts am Hut gehabt. überhaupt nichts. Sie ist jahrzehntelang SPD-Mitglied gewesen.
Und das ist für Sie auch okay, dass Sie das öffentlich erzählen, dass Sie...
Meine Mutter ist gestorben in der Zwischenzeit. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt. Also wahrscheinlich hätte ich es nicht erzählt, wenn sie noch am Leben wäre. Ja. Obwohl sie ist immer sehr outspoken gewesen. Sie hat auch daraus, sie hat auch aus ihrem Herzen nie eine Löwengrube gemacht und hat immer gesagt, was sie denkt und wofür sie ist und wogegen sie ist. Wahrscheinlich hätte sie ja gar nicht mal was ausgemacht.
Mein Vater war übrigens ein AfD-Mitglied der ersten Stunde,
ja?
2013 noch, aber ist ausgetreten dann sehr schnell wieder, weil er das Gefühl hatte, die Radikalen übernehmen den Laden.
Da gab es ja einige, ja, aus der Lucke-Zeit. Wobei das Interessante ja ist, den Lucke hat man ja auch schon in die Nazi-Ecke gestellt. Und den, wie es Meuthen war dann mal, und Petra Kelly, all diese Leute.
Petri, Frauke Petri.
Frauke Petri, Petra Kelly war ja von der anderen Straßenseite. Frauke Petri, interessant ist, zum ersten Mal fällt mir auf, dass die Namen so ein bisschen ähnlich sind. Also alle.
Nur ein bisschen.
Was natürlich illustriert, wie inflationär diese Nazi-Keule und dieses Leute in die rechtsextreme Ecke stellen verwendet wird. Und das hat diese Waffe stumpf gemacht, würde ich sagen. Mhm. Diese Waffe ist durch zu häufigen Gebrauch abgestumpft. Ja. Wenn Sie heute jemanden irgendwie Nazitum oder Rechtsextremismus vorwerfen, dann lässt das eigentlich nur sicher darauf schließen, dass er wahrscheinlich nicht die Grünen wählt.
Das wurde allerdings auch schon, also ich werde ja auch oft dazu gefragt, eigentlich ist das mittlerweile schon Common Knowledge, dass wir da anfangs auf die AfD sehr hart draufgeschlagen haben und jetzt nicht mehr. Also das ist auch was durchaus zugestanden wird. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Einordnung von Ihnen als sozusagen der Anwalt der AfD so ein bisschen.
Ja.
Frames sind ja eben eine Art, ein Thema zuzuspitzen, auf den Punkt zu bringen, könnte man positiv sagen. Aber auch eben die negative Seite ist, man lässt was weg. Man manipuliert, indem man etwas zu sehr zuspitzt und auf den Punkt bringt. Sind Sie, würden Sie sagen, ein AfD-Versteher oder fühlen Sie sich davon, von so einem Label, bürgerliches Gesicht der AfD, irgendwie beleidigt oder zutreffend beschrieben?
Nein, ich fühle mich nicht zutreffend beschrieben als Gesicht der AfD, denn ich mache ja keine Werbung für diese Partei und bin auch in vielerlei Hinsicht anderer, ganz anderer Meinung als die, ja, vor allen Dingen was Putin betrifft. Ja, da kann ich recht wütend werden, wenn man Putin verharmlost. Sie haben gesagt, Anwalt der AfD. In unserem Rechtssystem ist es ja so, dass jeder Angeklagte das Recht auf einen Anwalt hat. Und das finde ich auch sehr gut und sehr richtig. Ja. Sogar die Nazis in den Nürnberger Prozessen hatten Verteidiger. Hm. Und das waren keine Nazis, glaube ich jedenfalls. Richard von Weizsäcker, der spätere Bundespräsident, hat ja auch seinen Vater verteidigt in einem dieser Prozesse. Als Strafverteidiger würde ich natürlich alle möglichen Leute verteidigen.
Haben Sie sich im Thalia-Theater auch als, das war ja ein Prozess sozusagen, haben Sie sich da, weil Sie waren ja als Zeuge geladen, aber ich habe beim Zuschauen auch gedacht, eigentlich waren Sie eher der Verteidiger der AfD.
Nee, ich war nicht als Zeuge geladen. Ich war nicht als Zeuge geladen. Es gab ja dann Zeugen, die wurden dann nacheinander vernommen von der Verteidigung und von der sogenannten Staatsanwaltschaft oder Anklage oder wie das da hieß, habe ich vergessen. Und ich sollte so eine Rede halten. Ja.
Aber nicht in welcher Rolle? Zeuge. Wurde nicht definiert?
Ja, schon in der Rolle, dass ich gegen das Verbot spreche. Ja. Also wie ich das mache, war mir überlassen, klar. Aber ich sollte gegen das Verbot sprechen. Andere waren da, um für das Verbot zu sprechen. Ich habe ja nicht nur ich noch eine Rede gehalten, sondern diverse Leute, Johanna Kotar und
Frauke Petri.
Ja, Petra Kelly. Und das war der Auftrag. Ich habe mich auch nicht, sagen wir mal, freiwillig gemeldet. Ja, also,
warum glauben Sie, ist Milo Rau, der das inszeniert hat, auf Sie gekommen für die Rolle?
Weil ich schon mal eingeladen war bei einem vorangegangenen Prozess. Der fand in Wien statt. Mhm. Da ging es um das Verhältnis zwischen Kunst und Moral. Darf man einen Künstler gut finden, der ein absolutes Schwein ist? Ja, da wurden diverse Fälle wurden da verhandelt. Unter anderem der Otto Mühl, ja, ein Künstler der 70er, 80er Jahre, Kommunarde, hatte so eine Kommune, malte Bilder. In dieser Kommune hatte er das Jus Prima Noctis bei allen jungen Mädchen dort, ja, die, mit 12, 13 missbrauchte der die. Und nachdem er sie missbraucht hatte, malte er sie. Diese Bilder bringen heute noch Hunderttausende. ein. Und das ist ein relativ klarer Fall. Wie man
den
das
haben Sie verteidigt damals?
Nein, okay. Den habe ich nicht verteidigt. Ich war geladen als Verteidiger von Rammstein. Das ist ein einfacheres Verfahren gewesen, glaube ich, ja, weil gegen Rammstein ja strafrechtlich sich überhaupt nichts ergeben hat. Ja. Also es ließ sich nicht nachweisen, dass die irgendeine Frau gegen ihren Willen da missbraucht hätten. Oder es ging ja, glaube ich, nicht um Rammstein insgesamt, sondern nur um den Sänger. Ich hatte auch schon mal eine Kolumne geschrieben, in der ich Rammstein verteidigt habe.
Aber das ist ja auch interessant, das ist ja so ein bisschen die Parallele ja schon frappierend. Ja. Das heißt, wenn da kein juristisches Urteil ist, würden Sie sagen, war aber dieses System Row Zero, sich Frauen rausziehen und sich Backstage mit denen vergnügen, auch teilweise, wenn die überrascht wurden dadurch, dass man sich da mit ihnen vergnügen wollte, das war kein Problem.
Die entscheidende Frage ist ja, ob sie zu irgendetwas gezwungen wurden, ja oder nein. Und ich bin auch der Ansicht, dass jeder Mensch sich selbst entscheiden darf, auch jede Frau darf sich selbst entscheiden, ob sie sowas mitmacht oder nicht.
Es haben mir Frauen erzählt, dass sie sich da hilflos gefühlt haben, dass sie sich überrumpelt gefühlt haben, dass sie das Gefühl hatten, in einer ausweglosen, wenn da so ein Schrank von einem Bodyguard vor der Tür steht,
juristisch hat sie jedenfalls nichts ergeben. Die entscheidende Frage war ja, darf man Rammstein noch hören oder nicht, ja? Und wenn man also dieses moralische Maß an Kunstwerk, an Kunstproduktion anlegt, dann werden wir wirklich einen großen Teil der guten und wertvollen und wichtigen Kunst auf den Schrotthaufen werfen. Das halte ich für idiotisch. Zumal wir auch ja eine ganze Menge Künstler haben, deren Sündenregister völlig unbekannt ist. Shakespeare. Wir wissen bis heute nicht so richtig, wer das überhaupt gewesen ist. Ja, vielleicht war Shakespeare ein Monster. Ja. Keine Ahnung. Also die Frage.
War es aber auch nicht.
Vielleicht war es auch nicht. Nein, natürlich
war es nicht.
Es ist unbekannt. Ja, Sie schließen aus der Qualität seiner Theaterstücke, dass er ein guter Mensch gewesen sein muss. Also
das tue ich nicht. Aber wir kommen vom Thema Missbrauch. Wir kommen vom Thema Missbrauch. Wir kommen nicht vom Thema. Ja. Aber lassen Sie uns zum Verliertheater zurückzukommen.
Ich wollte nur sagen, da konnte ich nicht. Ja, da war ich krank. Also ich bin da nicht aufgetreten. Und weil ich mit Fieber zu Bette lag. Und dann bin ich eben bei dem nächsten Projekt gefragt worden, ob ich das machen wollte.
Und was einem mehr so auffällt bei der Rezeption dieser Debatte ist, dass Sie zumindest kein Unbehagen zu verspüren scheinen damit, dass ja auch die AfD sich total gefreut hat über den Auftritt.
Was erwarten Sie denn, Frau Ammann? Erwarten Sie denn tatsächlich, dass die AfD sich darüber ärgert, dass jemand gegen ihr Verbot plädiert?
Mir geht es ja nicht um die AfD, mir geht es ja um ihre Gemütslage dabei. Also sozusagen, wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel so ein Höcke sagt, endlich hat uns jemand verstanden, die AfD ist eine demokratische Kraft, es wäre undemokratisch, uns zu verbieten. Das würde Sie jetzt nicht stören, oder dass jemand wie Herr Höcke oder die auch vom rechten Rand der AfD, das ist ja eine, das ist, man hat ja gesehen, wie sie gefeiert wurden, auch von Leuten eben, die nicht normale Leute waren, sondern die in der AfD eine sehr aktive Rolle spielen. Die haben ja versucht, sie zu vereinnahmen. Und
also angerufen hat bei mir niemand. Aber es ist vollkommen normal, dass Sie, wenn Sie als Verteidiger einen Freispruch für Ihren Mandanten erreichen, dass der Mandant sich freut. Ja, daraus auf eine Kumpanei zwischen Anwalt und Mandant zu schließen, halte ich für wirklich blöd. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das auch, wenn das vielleicht kränkend ist. Ja, also dass ich außerdem, was soll das denn heißen? Das soll doch letzten Endes heißen, dass keiner die AfD gegen eine Verbotsdrohung verteidigen darf, ohne mit ihr in einen Topf geworfen zu werden. Das ist doch, darauf läuft's doch hinaus. Das heißt, sie wollen jedwede Art der Verteidigung der AfD unmöglich machen. Ja? Weil jeder, der sagt, Moment mal, sind das wirklich Nazis? Jeder, der das sagt, wird dadurch zur Unperson. Ja? Es ist nicht mehr möglich, die zu verteidigen. Und das ist vollkommen antidemokratisch.
Lösen wir uns mal von diesem einen Auftritt. Ich meine, es geht ja, glaube ich, was die Leute, glaube ich, befremdet ist, die Art, wie sie dort die AfD verteidigt haben. Also, dass sie zum Beispiel gesagt haben, die AfD zu verbieten, wäre das Ende der Demokratie. Und wenn wir bei dem Satz mal ein bisschen weiter schauen, also haben Sie sich, bevor Sie die Rede geschrieben haben, mal damit befasst, was der Sinn von so einem Verbotsverfahren ist, wo das herkommt, warum man sowas überhaupt macht, was die Argumente dafür.
Ja, schon ein wenig. Was möchten Sie denn wissen?
Gibt es irgendeine Situation, in der es für Sie legitim wäre, eine Partei zu verbieten?
Ja, selbstverständlich. Ich habe in meiner Rede gesagt, die NSDAP hätte man mal besser verboten. Ja, rechtzeitig. Mhm. Eine Partei muss verboten werden, wenn sie die Demokratie abschaffen möchte. Wenn sie einen Staatsstreich plant beispielsweise. Wenn sie die anderen Parteien verbieten will zum Beispiel. Ja, das ist ganz klar.
Welche Partei wäre denn so blöd, das anzukündigen? Also angenommen, du willst als Partei die demokratischen Regeln, so wie sie im Moment sind, verändern auf eine Weise, dass es danach nicht mehr eine Demokratie wäre.
Muss es ja nicht offen
Würdest
sein.
Du das dann in dein Programm schreiben? Würdest du es irgendwie ankündigen auf eine Weise, dass dann Harald Martenstein sagen würde, okay, nee, also jetzt wirklich Verbotsverfahren, sofort?
Man kann ja auch Indizien jenseits des Programms finden. Ja? Also man kann Waffenlager ausfindig machen, man kann Pläne für einen Staatsstreich herauskriegen durch Überwachung.
Warum muss es denn mit Gewalt unbedingt sein? Weil, ich meine, so war es ja bei den Nazis auch. Die haben ja auch keinen Putsch angezettelt und dass sich das Land, sondern die haben ja mit demokratischen Methoden da, der Goebbels mit kokettiert. Wir brauchten das gar nicht. Die Demokratie war so doof, uns selber die Instrumente zu geben.
Jetzt widersprechen Sie sich, Frau Ammann. Denn bei den Nazis war es ja ganz klar nachzulesen, dass sie die Republik beenden wollten.
Nee, ich widerspreche mir nicht, ich widerspreche Ihnen. Ich widerspreche der Tatsache.
Nein. Sie haben gerade eben gesagt, es muss ja nicht im Parteiprogramm stehen. Aber bei den Nazis hat es im Parteiprogramm gestanden.
Ja,
es war vollkommen klar, dass
die
Nazis die Demokratie beenden wollten. Es war vollkommen klar, dass sie nicht eine andere Republik haben wollten, sondern gar keine Republik.
Sie es gab aber damals keine Möglichkeit, sie rechtsstaatlich zu stoppen. Es gab keine, solange sie das nicht tun, solange sie keine Gewalt anwenden, war es damals ja in der Weimarer Republik nicht möglich, eine Partei zu stoppen mit demokratischen Mitteln. Und ich finde auch, lassen Sie uns mal die NSDAP rauslassen, weil um die geht's hier ja gar nicht. Es geht ja um die Frage,
welche Partei soll verboten werden.
Nee, es geht um die Frage, für mich geht's um die Frage, die ich gerne mit Ihnen diskutieren würde. Ja. Die AfD selbstverständlich ruft nicht zur Gewalt auf. Die plant, kündigt keine Gewalt an. Es gibt keine geheimen Waffenlager. Sie hat aber womöglich jetzt bald in einem Bundesland schon mal die Möglichkeit, mit absoluter Mehrheit, mit demokratischen Mitteln Dinge umzusetzen, die womöglich nicht rechtsstaatsmäßig sind, die Menschenwürde verletzen, die Demokratie abschaffen.
Was?
Ja, da kann ich Ihnen eine ganze Liste vorlegen. Also zum Beispiel Begrüßungsgeld für Babys nur von deutschen Eltern. Dann diese Unterscheidung zwischen Deutschen und Menschen, Ausländern als Menschen zweiter Klasse, Flüchtlingskinder in besonderen Schulen und Klassen unterrichten, die nicht mehr mit normalen Kindern zusammenbringen.
Das halten Sie für verfassungswidrig?
Ich gebe Ihnen ja nur eine Liste, was alles passieren würde. Kunst und Kultur nur noch fördern, wenn sie der Identitätsbildung dienen. Vereine nur noch finanziell fördern, wenn sie ein glaubhaftes Bekenntnis zum Patriotismus abgeben. Die Universitäten nur noch mit bestimmten Lehrplänen erlauben.
Ich kann das alles nicht überprüfen, was Sie mir da
vorlesen. Das steht so im Programm der AfD Sachsen-Anhalt, wurde dieses Wochenende öffentlich zugänglich. Also ich meine nur, das sind ja alles, sozusagen, wäre das aus Ihrer Sicht nicht irgendwie problematisch, wenn eine AfD das einführen würde? Und das war ja schon zur Zeit des Prozesses, gab es ja den Entwurf für dieses Programm schon.
Absolut problematisch.
Das sind ja auch Positionen, die überall Land auf Land ab von der AfD
absolut
vertreten
problematisch,
werden.
Aber ganz offensichtlich reicht es ja nicht aus für ein Verbotsverfahren. Ja? Das reicht ja nicht aus dafür. Und
es wird keins unternommen, aber das heißt ja nicht.
Weil Sie gesagt haben, es sei verfassungswidrig, wenn man eigene Klassen für Kinder einführt, die kein Deutsch können. Ich muss sagen, ich habe ja noch ein Kind in der Schule. Ich finde das keine so schlechte Idee. Also die Kinder erstmal sprachlich fit zu machen, bevor man sie mit den anderen in eine Klasse steckt. Das halte ich nicht für menschenfeindlich.
Das ist aber nicht die Forderung. Das ist nicht die Forderung, sondern das hat überhaupt nichts mit Deutsch können ja oder nein zu tun. Das fände ich auch vernünftig.
Ja.
Es hat damit zu tun, dass man ausländische Kinder, Flüchtlingskinder nicht in dieselbe Klasse wie deutsche Kinder bringen will. Das ist nicht, um irgendwie dafür zu sorgen, dass alle Deutsch können, sondern das ist ukrainische Kinder übrigens auch. Also es ist sozusagen, es geht darum, eine bestimmte Kategorie von Kindern anders zu behandeln als andere.
Finde ich nicht gut. Aber
ich habe mir gedacht, dass Sie es nicht gut finden. Wissen Sie, ich glaube ich bin ja die Letzte, die Ihnen unterstellen würde, dass Sie irgendwie die sozusagen so eine Position der AfD teilen würden. Nur wir kommen ja von dem Punkt, dass Sie sagen, solange die AfD nicht mit gewaltsamen Mitteln zum Umsturz ruft, ist sie sozusagen, ich frame jetzt mal, verkürze mal ganz brutal, ist sie kein Problem quasi, ist sie kein Fall für ein Verbot. Soll man sie behandeln wie jede andere Partei auch? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Leute sagen, Herr Martenstein ist ein sozusagen ein bürgerlicher Anwalt der AfD, ein Wegbereiter der AfD mit solchen Positionen.
Tja, damit muss ich dann wohl leben.
Aber sozusagen führt das bei Ihnen dazu, dass Sie, wenn Sie sowas hören, dass Sie Ihre Position überdenken zum Parteiverbotsverfahren?
Ich müsste das mal prüfen, was Sie mir da alles vorgelesen haben. Ich habe das Parteiprogramm nicht gelesen. Ich weiß aus langjähriger Erfahrung, dass manchmal auch beim Framing die ein oder andere Relativierung unter den Tisch fällt. Das heißt, ich würde mir das nochmal angucken, auf jeden Fall. Aber wissen Sie, der Souverän in einer Demokratie ist ja nicht die Presse und ist nicht die Linke.
Natürlich
der Souverän
nicht.
Ist das Wahlvolk. Ja, das ist doch wohl unstrittig zwischen uns. Die Wähler entscheiden. Und wenn die Wähler eine Partei wie die AfD in so großer Zahl wählen, dann sollte die erste Reaktion vernünftiger Menschen darauf nicht lauten, verbietet die. Die erste Reaktion sollte lauten, warum tun die Leute das? Denn eines können Sie mir ja nicht verkaufen, Frau Ammann, dass die Leute, die AfD wählen, samt und sonders Demokratiefeinde sind. Das können Sie mir nicht verkaufen.
Nicht samt und sonders, aber leider, ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt, weil das ein Thema war, was wir beide auch bei Lanz diskutiert haben. Ja. Ihr Punkt war damals, und auch in der Rede in Hamburg, sozusagen, die Leute wollen vor allem eine andere Politik.
Ja.
Die wollen eine demokratische, sozusagen eine andere demokratische Option haben. Ja. Die wollen einen neuen Helmut Schmidt, sozusagen. Ja. Das war, glaube ich, ihre Aussage, wie sie zugespitzt war.
Oder den echten Friedrich Merz. Das würde auch
schon
reichen.
Oder den echten Friedrich Merz. Aber ich fürchte, dass die Statistik da ein bisschen gegen ihren Befund spricht und auch gegen die Begegnungen in der S-Bahn. Und ich habe diese Begegnungen ja auch. Also ich begegne ja auch AfD-Leuten und stelle mich da auch immer den Unterhaltungen und der Kritik. Ich begegne denen ja auch manchmal im Zug oder sie schreiben mir auch viel. AfD-Anhänger schreiben mir auch sehr viel und ich antworte da auch immer drauf. Also es gibt zum Beispiel eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung von 2021. 56% der AfD-Anhänger, das war eine große repräsentative Befragung, haben manifeste oder latent rechtsextreme Ansichten. Also haben die entweder ausdrücklich oder sozusagen
worauf
mittelbar.
Wollen Sie hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass die Leute aus Überzeugung AfD wählen. Ein großer
Woher
Teil.
Wissen Sie das denn?
Ja, ich sag's doch gerade. Also in den Umfragen sozusagen die AfD-Anhänger, also das habe ja nicht selber ich recherchiert, sondern die Leute, die Bertelsmann-Stiftung befragt haben, haben gezeigt Sympathie für die Errichtung einer autoritären, rechtsgerichteten Staatsform, Verharmlosung der NS-Zeit, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Sozialdarwinismus, Chauvinismus, also das rücksichtslose Durchsetzen deutscher Interessen. Es gab einen Sachsen-Anhalt-Monitor nach der letzten Landtagswahl.
Wie definieren Sie den Chauvinismus?
Das rücksichtslose Durchsetzen deutscher Positionen auf internationaler Ebene. Also sozusagen das möglichst vehemente Durchsetzen des deutschen Interesses. So Germany first, sozusagen. Das sind
also
ja nicht Kriterien,
mal,
die ich erfunden habe, sondern das
ist... Dass eine Regierung die Interessen des jeweiligen Landes vertritt, ist doch relativ normal.
Ja, aber
das
es, geht um,
ja
das,
die Franzosen
es
auch.
Geht um ein aggressives Durchsetzen.
Was unterscheidet aggressives Durchsetzen von nicht aggressivem Durchsetzen? Denn was also
ja, der Unterschied ist Donald Trump und Friedrich Merz. Den Unterschied, den sehen Sie ja, oder? Also ich meine, das ist, würde ich mal sagen, ziemlich augenfällig.
Ja, ja.
Ich versuche nur, Ihnen entgegenzuhalten, wenn Sie sagen, die Leute wollen ja einfach nur eine andere Politik. Es gibt eine
Sie
große...
Sie sind also dafür, dass die AfD verboten wird?
Nein. Ich bin gegen ein Verbotsverfahren für die bundesweite AfD, total. Aber ich glaube, dass es möglich wäre, für Landesverbände ein Verbotsverfahren zu machen, auch mit Erfolg, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt. Die gelten seit Jahren als gesichert rechtsextrem. Schauen Sie sich das Programm an. In Brandenburg gibt es ein ähnliches Bild.
Was meinen Sie, wie die Wähler darauf reagieren?
Ich glaube, das wäre ganz schrecklich. Ich glaube, die würden ganz schrecklich darauf reagieren.
Haben Sie mal das Essay Aussichten auf den Bürgerkrieg von Hans-Magnus Enzensberger gelesen? Das sollten Sie unbedingt mal tun, Frau Ammann. Da steht nämlich drin, was dann passieren wird. Und Enzensberger ist nun wirklich ein klügerer Kopf als wir beide.
Das heißt aber, Sie sagen im Prinzip, es gibt einen Anspruch darauf, der Wähler eine Partei zu wählen, die die Demokratie abschaffen würde.
Die AfD will ja die Demokratie nicht insgesamt abschaffen. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat doch klargestellt, dass die Partei nicht insgesamt durchweg rechtsradikal und demokratiefeindlich ist. Das ist doch nun mal so.
Wenn ich da widersprechen darf, also für die Bundesländer, die ich gerade genannt habe, die sind von ihrer Ideologie her und durchtränkt von der Einordnung in Ausländer und Deutsche als Menschen unterschiedlicher Klasse. Das ist ein Faktor für ein Verbotsverfahren. Für de facto die Abschaffung der Meinungsfreiheit, Abschaffung der Medien. Also jetzt gerade auf dem Parteitag war wieder
von... Abschaffung der Meinungsfreiheit?
Ja, weil was meinen Sie denn...
Können Sie mir das wörtlich zitieren? Inwiefern sind die für die Abschaffung der Meinungsfreiheit? Das interessiert mich, weil sie ja doch immer... Die AfD ist, spricht sich ja immer sehr dezidiert für Meinungsfreiheit aus. Bitte belegen Sie mir, dass die für die Abschaffung der Meinungsfreiheit
sind. Die sind zum Beispiel dafür...
Das Zitat hätte ich gerne.
Ich glaube, jetzt versuchen Sie gerade, mich auf so einen Pfad zu bringen, wie Sie so mit so einem Gotcha, so einem rhetorischen Judo-Trick auf die Matte schicken wollen.
Wissen Sie, Frau Ammann, Sie schütten mich dazu mit irgendwelchen Behauptungen, die Sie mit keiner Silbe belegen.
Also erstmal habe ich Ihnen ja gerade ganz viele...
Bitte belegen Sie mir, dass die AfD für die Abschaffung der Meinungsfreiheit ist. Bitte belegen Sie mir das.
Vielleicht war die Formulierung zu zugespitzt, aber wenn Sie in dem Programm sehen, der AfD...
Welches Zitat?
Sie wollen zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien abschaffen.
Das heißt, nicht die Abschaffung der Meinungsfreiheit.
Ja, Moment mal. Warum wollen die denn die Meinungsfreiheit? Warum wollen die denn die öffentlich-rechtlichen abschaffen?
Warum wollen sie die Kirchen austrocknen?
Warum wollen sie die Zivilgesellschaft? Sie wollen die Staatsleistungen für die Kirchen streichen. 40 Millionen Euro sind das im Jahr.
Das will doch auch die Linke.
Warum wollen die denn Kulturschaffende auf Linie bringen?
Das will doch auch die Linke. Dass die Kirchen nicht mehr finanziert werden.
Sie geben mir gar keine Möglichkeit zu antworten.
Naja.
Herr Martenstein, ich habe das Gefühl, Sie greifen gerade ein bisschen nach Strohhalm, um zu sagen, also diese Liste zeigt doch eindeutig...
Ich greife nicht nach Strohhalmen, ich greife nach Fakten, Frau Ammann.
Sie halten sich jetzt an einer Formulierung fest, aber fällt Ihnen nicht auf, warum glauben Sie denn, dass die AfD diese Punkte im Programm hat? Wozu sollen die denn dienen?
Welche Punkte?
Die Punkte Journalisten, die AfD als linke Lohnknechte bezeichnet und als linke Propagandisten. Was meinen Sie denn, warum die den Rundfunk abschaffen will? Was meinen Sie denn, warum die Zivilgesellschaft zu patriotischen Bekenntnissen zwingen will und sonst von staatlicher Förderung abtrennen will?
Aber Sie wissen doch genauso gut wie ich.
Dahinter steht doch der Wunsch, Andersdenkende auszuschalten.
Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass das Vertrauen der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark nachgelassen hat. Da gibt es ja nun Umfragen.
Und das ist die Lösung, die Abschaffung?
Nein. Ich will Ihnen nur klar machen, dass Kritik an Einseitigkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kein Rechtsradikalismus ist.
Ja, aber das ist es, sagt
das
ja auch gar nicht.
Das ist
das
ja
sagt
wirklich,
aber die AfD
das
auch
ist
nicht.
Ja wirklich weit, weit verbreitet.
Ja, aber das ist ja nicht hier der Punkt. Es geht ja nicht darum, dass man nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren darf. Ich finde, er ist viel zu groß. Als Vertreterin eines privaten Medienhauses, wir haben drei Zeitungen in Thüringen. Funk hat drei Zeitungen in Thüringen. Die kämpfen jeden Tag dagegen, dass beim MDR geschriebene Texte erscheinen. In großem Umfang. Und dass die Leute sich da gratis das abholen können, wofür sie bei uns bezahlen müssen. Das ist ein Thema, da geht mir sozusagen gefühlt das Messer in der Tasche auf. Aber hier geht's darum, ich käme nie auf die Idee, das hätte auch Franz Josef Strauß übrigens nicht gemacht, auf den sie sich ja berufen haben in der Rede, das einfach komplett abzuschaffen. Weil was soll denn an die Stelle treten? Die genehme Meinung von News, die genehme Meinung von
Ich bin auch nicht für die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Also, und dass das ein Eingriff in die Meinungsfreiheit wäre, der Journalisten, die davon betroffen sind, dass die nicht mehr schreiben dürfen, was sie wollen.
Darf ich auch mal was sagen?
Jetzt dürfen Sie was sagen. Tut mir leid.
Ich hab's vergessen. Machen Sie weiter. Wissen Sie, Sie ballern mich so zu mit unbelegten Zitaten, mit Behauptungen, von denen ich überhaupt nicht überprüfen kann, was da dran ist. Aber machen Sie ruhig weiter.
Nee, also die Sachen, die ich Ihnen jetzt gerade aufgezählt habe, alle finden Sie alle in dem Programm der AfD Sachsen-Anhalt. Da ist nichts unbelegt von, das habe ich mir hierfür extra rausgeschrieben.
Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Ja.
Abschaffung der Meinungsfreiheit.
Kündigung.
Ja, Sie haben ja gesagt, die wollen die Meinungsfreiheit abschaffen.
Das war die Formulierung, über die Sie gestolpert sind und dafür kann ich Ihnen in der Tat kein Zitat geben. Aber was ist es denn sonst? Was ist es denn, wenn du den Rundfunkstaatsvertrag kündigst und damit eine komplette sozusagen Grundversorgung abschaffen willst? Die meinetwegen zu dick ist, die meinetwegen zu üppig ist.
Es gibt doch haufenweise Länder, in denen es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, aber trotzdem Meinungsfreiheit. Damit ist die Frage doch beantwortet. Mhm. Also die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, so bedauernswert man sie finden kann, würde nicht automatisch bedeuten, dass es in diesem Land keine Meinungsfreiheit mehr gibt. Das wissen Sie doch auch.
Mhm. Okay, nee, das kann man so sehen. Ich finde, das ist eine absolut vertretbare Position. Ich habe einen Satz von Ihnen in einem Bild-Interview mit Ihnen im Nachklapp zu der Thalia-Veranstaltung gesehen. Also die Leute verwechseln das Engagement gegen die AfD mit einer Liebeserklärung.
Ja.
Und trotzdem hat man ja irgendwie das Gefühl, da ist bei Ihnen mehr als jetzt nur der aufrechte Wunsch eines Staatsbürgers, dass jemand fair behandelt wird. Sondern da ist schon eine gewisse Sympathie und eine gewisse ideologische Nähe auch. Würden Sie das auch so sehen oder tue ich Ihnen Unrecht, wenn ich das sage?
Ich weiß nicht recht. Ich habe mich immer sehr dagegen gewehrt, als rechts eingeordnet zu werden, weil ich links sozialisiert bin, weil ich viele Jahre meines Lebens mich auch für einen Linken gehalten habe und weil ich Nationalismus unsympathisch finde. Also meine nationalistische Ader ist überhaupt nicht vorhanden eigentlich. Und aber ich halte es für legitim, rechts zu sein. Ja, rechts und links sind seit 1789 eigentlich die beiden Grundrichtungen der Demokratie. Man, natürlich darf man rechts sein. Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, mich so einzuordnen. Ich würde mich einen Liberalen nennen. Ja.
Warum wollen Sie sich denn nicht?
Und als Liberaler ist man natürlich ein Freiheitsapostel. Ja. Ich bin dafür, den Leuten möglichst viel Freiheit zu lassen. Das ist schon meine Grundüberzeugung. Auch die Freiheit, rechts zu sein. Auch die Freiheit, beispielsweise in einem Land die Richtung zu ändern. Ja. Das ist doch der Sinn der Demokratie, dass man keine Revolution machen muss. Dass man die Herrschenden nicht irgendwie an die Laternenpfähle hängt, wie man es im 18. Jahrhundert gemacht hat, sondern dass man sie einfach abwählt, wenn man genug von ihnen hat. Das ist meiner Ansicht nach Demokratie. Und ich bin deswegen engagiert in dieser Frage, weil ich wirklich leidenschaftlicher Anhänger von freien Lebensverhältnissen und von einem freien Land und von Demokratie bin. Ja. Und das, was man so vorhat jetzt mit diesem AfD-Verbot, was Deutschland natürlich in Europa vollkommen isolieren würde, man würden uns lächerlich machen damit, wenn überall rechtspopulistische Parteien um uns herum regieren, das kann ja in 10 Jahren der Fall sein, und wir haben die verboten, das wäre irgendwie absolut lächerlich.
Aber kann das der Maßstab sein? Also ich will jetzt nicht nochmal die Debatte über das Verbot aufmachen, und ich habe Ihnen ja auch gesagt, ich bin dagegen, es auf Bundesebene zu machen. Ich bin dafür, dass man es bei den völlig klaren Fällen versucht. Und weil ich die wirklich als. Aber wenn ich da nochmal fragen darf, ist für uns jetzt der Maßstab, ob ein Portugiese oder ein Luxemburger sagt, die sind ja verrückt, wenn in unserem Grundgesetz das vorgesehen ist, aus unserer historischen Erfahrung, dass es damals kein Mittel gab, eine Partei, die mit demokratischen Mitteln eine faschistische
mit der NSDAP
Diktatur
zu vergleichen,
errichtet.
Ist doch historisch vollkommener Blödsinn.
Ich spreche ja vom Instrument Parteiverbot. Ich vergleiche gar nicht die AfD mit der NSDAP. Ich will gar nicht auf
Sie
diesen
Track. Sie
wissen
doch, dass das Blödsinn ist.
Aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich glaube in Thüringen, wo der Landesvorsitzende sich ständig und durch die Bank als Geschichtslehrer neonazistischer Terminologie, das ist der Landesvorsitzende, das ist nicht irgend so ein Heini von hinten links. Der hat die gesamte Partei auf sich zugeschnitten. Und wir reden in Sachsen-Anhalt ist nicht viel besser, Brandenburg ist auch nicht viel besser. Also ich meine, dass man das mal probiert, da muss doch der Maßstab sein, ist das gerechtfertigt oder nicht? Ist das nach unseren Maßstäben, sagt das Bundesverfassungsgericht, ja oder nein? Mhm. Und wenn sich dann Belgier darüber die Nase rümpft, warum sollte uns das...
Am deutschen Wesen
sollte
die Welt
dann
genesen.
Nein, wir berechnen nach unseren verfassungsrechtlichen Maßstäben, ob unser Rechtssystem, ob unsere Verfassungsrichter die Überzeugung teilen, dass diese Landesverbände undemokratisch sind, verfassungsfeindlich sind, gefährlich sind für die Demokratie.
Tja, wir drehen uns ein bisschen im Kreis.
Ich wollte ja auch eigentlich woanders hin.
Interessant ist ja auch die Frage, dass Sie und auch andere Vertreter der politischen Linken natürlich jedwedes Gedanken über ein Verbot der Linkspartei entrüstet zurückweisen würden. Das finde ich also auch...
Also erstens haben Sie mich gar nicht gefragt, ob ich das tue?
Ja, es würde mich wundern, aber vielleicht tun Sie es. Ja,
aber ich finde es interessant, weil Sie... Das ist ein Muster, das mir oft begegnet, und das teilen Sie mit der AfD, muss ich sagen.
Ich teile mir auch die Luft und die Erde und das Wasser mit der AfD.
Ich weiß, übrigens auch. Ich weiß, ja, absolut. Ich, wie gesagt, ich teile sogar Blutsverwandtschaft mit einem leider verstorbenen Ex-AfD-Mitglied. Insofern bin ich mir da sehr wohl bewusst. Mhm. Das sind alles unsere Mitbürger. Das sind Leute, mit denen wir unsere Gesellschaft teilen. Deswegen habe ich natürlich auch ein Störgefühl, damit irgendwen verbieten zu wollen. Das sind Leute, mit denen wir zusammenleben hier und eine Gesellschaft bilden. Es sind Menschen. Keine Frage.
Haben Sie einen Anspruch auf faire Behandlung?
Ja, aber die Frage ist ja, mir kommt das immer so ein bisschen vor, als spielt man Fußball gegen eine Handballmannschaft, weil die AfD einfach auf den Platz tritt mit anderen Regeln.
Als die Linke, meinen Sie?
Nee, als der Rest des politischen Systems. Auch als die CDU, auch als die SPD.
Ja, Sie haben ja nach Abgrenzung zur AfD gefragt. Ja, das wird man ja als Konservativer und Liberaler wird man das ja doch öfter mal gefragt. Ja, und das Interessante ist, da muss ich tatsächlich noch mal auf die andere Seite des Spektrums kommen. Als Linker wird man das relativ selten gefragt. Ich kann das sagen, weil ich ja lange auf der linken Seite und Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen bin und sowas. Da wird man das eigentlich nicht gefragt. Wissen Sie, die Linke hat wirklich das perfekte Verbrechen begangen. Die Linke hat das perfekte Verbrechen begangen. Berge von Leichen, zweistellige Millionenzahlen von Opfern von Stalin, von Mao, die Killing Fields in Kambodscha, alles im Namen des Fortschritts und des Marxismus begangen. Berge von Leichen, darüber spricht man nicht.
Naja.
Darüber spricht man nicht.
Aber das ist auch so das ist diese maßlosen Vergleiche.
Wenn Sie einem Linken damit kommen, dann wird er sagen, so ein Linker bin ich nicht. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Was habe ich denn mit Stalin zu tun? Natürlich bin ich für die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, natürlich bin ich für Sozialismus, aber doch nicht für sowas. Dem Linken lassen Sie das durchgehen. Dem Rechten lassen Sie es nicht durchgehen, stimmt's?
Es stimmt nur insofern, als dass ich den Rechten und den Linken an ihren heutigen Aussagen und Positionen messe. Und wenn ich sehe, was die AfD teilweise für Positionen hat, und damit meine ich nicht unbedingt das Parteiprogramm, Sachsen-Anhalt, da muss man ja dankbar sein, dass die das mal in der Deutlichkeit aufgeschrieben haben, was die wirklich wollen.
Sie kommen immer mit diesen Sachsen-Anhalt. Sie haben gecheckt, dass ich das Programm in Sachsen, dieses Sachsen-Anhalt-Programm nicht kenne. Das haben Sie gecheckt. Und deswegen kommen Sie jetzt alle 30 Sekunden mit dem Programm von Sachsen-Anhalt.
Ich versuche ja nur, Ihre Frage zu beantworten. Ich glaube, dass Sie nicht wahrhaben wollen, wie die AfD wirklich ist. Sie wollen es nicht wahrhaben, wie die AfD tickt. Auch in Thüringen, auch in Brandenburg und auch Teile, einzelne Personen, wahrscheinlich so viele, dass man schon von einer starken Strömung sprechen kann im Bund. Die schreiben das halt nicht in ihre offiziellen Programme rein, nur in Ausnahmefällen, das war eigentlich mein Punkt, sondern sie schreiben in ihre Programme das, was sie dann lesen und denken, das ist doch wie die CDU der 80er Jahre. Aber wenn man die Reden hört auf den Marktplätzen, wenn man die Social Media Posts sieht, und die Verlautbarungen, die so immer mal wieder in den Raum gefunkt werden, das ist die wahre AfD. Und das ist die AfD von heute. Und bei der Linken findet man diese Aussagen, wenn man jetzt mal vom Antisemitismus absieht, du findest niemanden, der in die Richtung geht zu sagen, wir wollen die Leute in die Armut treiben, wir wollen ein Lager bauen, in denen wir irgendwie, also oder sozusagen eine Situation schaffen, in der stalinistische oder maoistische Methoden wieder möglich wären.
Ja. Man möchte halt alles, was nicht links ist, verbieten.
Ja, aber manchmal, Sie sind doch viel zu intelligent für so eine Verharmlosung, für so ein Runterbrechen auf so einen billigen Take. Sie sind doch wirklich Sie sind ein scharfsinniger Autor. Sie sind ein genialer Arbeiter mit Worten. Und dann frage ich mich, ist es wirklich so, dass Sie keinerlei Gefahr sehen, in den Positionen, die Sie von der AfD lesen oder hören?
Ich glaube, dass diese Partei sich deradikalisieren würde, wenn man sie mitspielen ließe. Das ist bei den Grünen passiert, das ist auch bei der Linkspartei passiert. Bei der AfD passiert es deswegen nicht, weil sie so konsequent ausgegrenzt wird. Das vermute ich.
Aber das ist ja eigentlich eine Bevormundung. Sie denken also, dass die AfD sozusagen so ein Opfer ist, die sozusagen in die Ecke gedrängt wird und deswegen um sich schlägt, aber in Wahrheit gar nicht so, das
Warum
gar nicht so meint,
denn?
Wenn die gegen die, es ist doch das Erfolgskonzept der AfD, mit diesen Ressentiments gegen Migranten zu
das
spielen.
Das Erfolgsrezept der AfD ist die Politik der anderen. Das ist ihr Erfolgsrezept. Die Leute, die ich kenne, die AfD wählen, wählen doch hauptsächlich deswegen AfD, weil sie mit den anderen nichts mehr am Hut haben wollen.
Wie oft haben Sie eigentlich schon AfD gewählt?
Wenn ich sage, was ich bei der letzten Wahl gewählt habe, mache ich mich natürlich unmöglich. Ich habe FDP gewählt.
Das ist im Rahmen, würde ich sagen, im demokratischen Rahmen.
Aber wir waren sehr wenige.
Wie oft haben Sie schon gedacht, die AfD hat recht? Wie oft haben Sie schon gedacht, irgendwie, die haben einen Punkt? Da haben sie einen Punkt.
Ja, bei der Migrationspolitik habe ich schon manchmal gedacht, sie haben recht, ja. Also,
kann man das genauer sagen? Wissen Sie noch was genau? Weil Migrationspolitik ist ja sehr weit.
Ich glaube tatsächlich, dass es eine massive Überforderung dieses Landes gibt und dass die Zahlen, damit man überhaupt in der Lage ist, das in irgendeiner Weise zu bewältigen, was da an den Schulen beispielsweise stattfindet, dass die Zahlen da noch deutlicher heruntergehen müssen, als sie es im Moment tun. Ja, also wir sind einige Jahre lang wirklich das Land mit dem prozentual höchsten Zustrom bezogen auf die Bevölkerungszahl gewesen in der Welt. Und das würde kein Staat so leicht verkraften. Ja. Dass es da Konflikte gibt, ist vollkommen absehbar. Und natürlich haben wir da auch ein Kriminalitätsproblem. Ich weiß, Sie sehen das anders. Sie behaupten ja, dass es kein Kriminalitätsproblem durch Migration gibt.
Sagen Sie mir bitte eine Quelle, wo ich das gesagt habe.
Ja, das haben Sie in einer Talkshow gesagt, wo Sie mit Herrn Wickert gesessen haben.
Und was habe ich da genau gesagt?
Herr Wickert hat gesagt, dass es in Hamburg schwierig sei für Frauen, sich in manchen Stadtvierteln zu bewegen. Und Sie haben gesagt, das ist eine freie Erfindung von Ihnen, Herr Wickert.
Jetzt zitieren Sie aber nicht genau.
Ich habe es so in Erinnerung.
Ich habe überlegt, ob ich das Thema anspreche und dann dachte ich, es soll hier nicht um mich gehen.
Jungfernstieg war das, glaube ich.
Ja, aber Sie zitieren mich, genauso wie Sie mich in Ihrer Kolumne falsch zitiert haben, zitieren Sie mich jetzt auch falsch.
In welcher Kolumne habe ich Sie falsch
zitiert?
Sie
haben mich ja dann in der Zeitkolumne verbraten und haben das
stimmt.
Da aber völlig falsch
dargestellt. Ich habe vom Fernseher gesessen und habe es abgeschrieben.
Nee. Können wir nachher noch Faktencheck machen. Aber Sie haben es, das hat mich sehr verfolgt, diese Geschichte. Und das war eine interessante Erfahrung für mich, weil ich da mal geframed wurde zur Abwechslung. Mhm. Als die nicht wahrhaben will, dass es migrantische Kriminalität gibt. Genau der Take, den wiederholen Sie jetzt auch. Genau der Take war bei News, genau der Take war bei der AfD. Das war aber nicht mein Take. Und wenn Sie es redlich sich anhören, dann sollten Sie es eigentlich auch merken, dass es nicht der
Sie
Take
war. Sie waren richtig empört über den armen Herrn Wickert, der war ganz erschrocken.
Ja, ich war empört über die Aussage, die Frauen trauen sich in Hamburg nicht mehr auf den Jungfernstieg. Mhm. Das war seine Aussage. Ja. Und da habe ich
zwei
nur gefragt,
Tage später war da eine Vergewaltigung.
Und dann habe ich gefragt. Und dann habe ich gefragt, woher wissen Sie denn, dass alle Frauen, sagen Sie, dass das alle Frauen sind? Und dann meinte er, das haben mir Frauen aus meinem Umfeld erzählt. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, ich finde es schwierig zu sagen, auf diese Weise zu pauschalisieren. Mhm. Aber ich habe natürlich nicht gesagt, dass es keine Kriminalität in Hamburg gibt. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Kriminalität am Jungfernstieg gibt. Also das muss man mir schon sehr böswillig in den Mund legen. Mhm. Aber ich will diesen Podcast nicht über mich machen, es geht eigentlich um Ihre Aussagen. Aber da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das mal klarzustellen. Dass das ein wirklich böswillige
Zuspitzung war. Das ist ja wahrscheinlich auch noch auf YouTube
zu sehen, ne? Ja, kann sich jeder angucken.
Prima.
Nichts anderes als das, was ich hier gesagt habe.
Sie haben nur gesagt,
und interessanterweise haben Sie dann gesagt, das haben Sie geschrieben in der Kolumne. Ja. Und auch das ist ein Vergleich, den in der Maßlosigkeit sonst nur die AfD zieht. Das ist eine Art der Realitätsverleugnung, wie ihn Holocaustleugner machen.
Habe ich geschrieben?
Ja. Fand ich schon heftig.
Kann ich mich nicht erinnern.
Doch, das ist die Art. Es gibt eine Art der linken Realitätsverleugnung.
Ja, das stimmt.
Die man auch bei Holocaustleugnern findet.
Ach so, habe ich das formuliert?
Mhm, ja.
Ja, dann ist das nicht ganz falsch.
Okay. Ja, das heißt, Sie stellen mich auf eine Stufe mit Holocaustleugnern?
Nein, überhaupt nicht.
Ja?
Nein, überhaupt nicht. Aber es gibt da eine.
Aber warum ziehen Sie die Parallele dann?
Weil es eben manchmal das Phänomen gibt, dass man Dinge, die ins eigene Weltbild nicht passen, einfach nicht sehen will. Und sich weigert, die zur Kenntnis zu nehmen. Selbst wenn sie ganz offensichtlich sind.
Aber ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass Sie mich total falsch interpretiert haben.
Ja, dann.
Das stört Sie jetzt gar nicht.
Ich müsste mir das wirklich nochmal angucken. Ich habe in Erinnerung, dass Sie erschrocken waren darüber, dass Wickert das gesagt hat und Sie ihm vorgeworfen haben, dass er Unsinn redet.
Nein, ich habe gefragt, belegen Sie es doch mal.
Und da konnte er das natürlich nicht. wie kann man in so einer Situation sowas auch belegen? Er kann ja auch nicht sagen, das war die Person so und so mit Namen.
Kann man es überhaupt nicht? Nee, es ging ja um alle. Es ging ja nicht um eine Person. Aber ich will das jetzt gar nicht.
Das war ein bisschen tückisch, ihn zu fragen, belegen Sie das mal, weil Sie genau wussten, dass er es nicht belegen kann.
Aber wer sagt, alle Frauen haben dieses Problem, der ist, glaube ich, erstmal dem, so wie Sie vorhin zu mir gesagt haben, sozusagen, dann belegen Sie doch mal, dass die Meinungsfreiheit abgeschafft werden soll. Ich finde, das ist eine faire Frage. An mich, wie an.
Ja, aber Sie konnten es ja auch nicht belegen.
Ich sehe schon. Also jedenfalls, um nochmal darauf zurückzukommen.
Ich sehe es auch.
Auf Ihr...
Ich sehe es auch.
Das ist doch gut. Mhm. Ich glaube, was dazu führt, zu dieser Bewertung von Ihnen, von vielen Leuten, der ist sozusagen das bürgerliche Gesicht der AfD, dieser Frame, ist eben, dass Sie kein Problem damit haben, also Sie sind sehr schnell dabei, bei der Linken zu sagen... sozusagen Antisemitismusprobleme, Nähe zu stalinistischer Ideologie. Aber bei der AfD
nicht
sind
pauschal,
Sie...
Nicht pauschal bei der Linken.
Ach so.
Bei manchen.
Okay, nur bei manchen.
Ja.
Okay.
Sie kommen mir vor wie die Staatsanwältin in so amerikanischen Filmen manchmal. die gucken dann auch immer so, die Staatsanwältinnen, ja. Und ja, zu was werden Sie mich denn verurteilen?
Ich spreche Sie frei. Ich bin eine große Freundin der Meinungsfreiheit. Wirklich. Aber ich habe mich gefragt, ich meine, als Kolumnist, das hat mir Jan Fleischauer mal beigebracht, ist es sehr wichtig, dass man sozusagen sich auf eine klare Linie fokussiert.
Finde ich jetzt nicht unbedingt. Also, das kann auch mal unklar sein.
Das ist, also wenn man so die Kolumnen, die ich gelesen habe, ich habe sicher nicht alle 1500 oder so gelesen, aber... ich glaube, was man merkt, ist, letztlich funktioniert ja eine Kolumne auch ein bisschen wie Framing. Du musst zuspitzen, du musst irgendwie Dinge auf den Punkt bringen. Und ich habe mich gefragt, ob Sie nicht eigentlich der Meister des Framing sind in der Hinsicht, weil Sie einfach eine Fähigkeit haben, eine Gabe haben, sozusagen Dinge zu verkürzen und zu verknappen. Aber dadurch, dass damit ein Bild im Kopf des Lesers hängen bleibt. Ist das was man machen muss als Kolumnist oder tue ich Ihnen da Unrecht?
Na, natürlich müssen Sie verkürzen, natürlich müssen Sie verknappen, denn die Kolumnenform ist ja begrenzt räumlich. Das waren 3500 Zeichen bei der Zeit und 2700 Zeichen beim Tagesspiegel und jetzt sind es 1400 Zeichen. Und bei der Welt am Sonntag sind es 4500 Zeichen. Sie sehen, ich habe das alles parat und ich kann Ihnen auch beim Schreiben genau sagen, bei welcher Zeichenzahl ich gerade bin. Das heißt, es ist so wie ein Song, der eben 3 Minuten hat und Sie wissen, dass Sie diese 3 Minuten zur Verfügung haben und dann muss es eben in diesen 3 Minuten auch funktionieren. Ja. Klar, das sind die Regeln.
Ich finde, wenn man sich so mit Ihnen unterhält, hat es irgendwie, lerne ich einen ganz anderen Martenstein kennen als den ich lese. Und ich habe mich gefragt, bei Fleischauer geht mir das genauso, dass ich Freude daran habe, mich mit jemandem zu zoffen und zu streiten. Und dass ich aber, wenn ich die Texte lese, oft denke so, wow, das ist schon sehr reduziert und das ist schon sehr zugespitzt. Und es gibt irgendwie diese Kunstfigur Fleischauer und ich habe das Gefühl, es gibt auch irgendwie die Kolumnistenfigur Martenstein. Würden Sie sagen, das sitzt hier jetzt der Kolumnist Martenstein oder der reale Martenstein?
Ich kann das schwer trennen. Ich kann das wirklich schwer trennen. Ich habe früher mal gedacht, das ist eine Kunstfigur, dieser Kolumnist. Aber dann hat mir meine Frau gesagt, das stimme nicht, das sei 1:1 ich. Dann ist es dann wahrscheinlich so. Ich kann es schwer trennen, ja.
Haben Sie sich vielleicht entwickelt hin zu der Kunstfigur und sind das mit ihr dann irgendwann verwachsen?
Interessante These. Es könnte natürlich sein, ja, weil man muss regelmäßig in diese Rolle schlüpfen. Und es gibt natürlich auch tausende von Themen, zu denen ich keine Meinung habe oder keine klare Meinung habe oder unsicher bin oder unschlüssig bin, nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Manchmal schreibe ich auch über so ein Thema, aber das ist die Ausnahme. Normalerweise gucke ich mir auch so das Meinungsbild an des Landes und wenn ich so im Großen und Ganzen der gleichen Ansicht bin wie der Mainstream, da schreibe ich nichts, weil es ist ja sinnlos, irgendwas zu formulieren, was schon 20 Mal von anderen geschrieben worden ist. Wenn ich einen Dissens spüre zwischen mir und dem Mainstream der Meinungen, dann ist das natürlich was Fruchtbares. Dann kann man daraus was machen.
Aber verführt das nicht auch dazu, so eine Kolumne zu schreiben, ich habe im Jurastudium immer dieses Einerseits-Andererseits-Denken gelernt. Das hat mich total davon abgehalten, gute Meinungsstücke zu schreiben sehr lange, bis ich gelernt habe, das irgendwie abzuschütteln. Weil je mehr du über ein Thema nachdenkst, umso mehr siehst du ja die Graustufen. Und kann es nicht auch sein, dass das bei Ihnen so ist? Sie schreiben so lange schon Kolumnen, Sie sind so lange ans Zuspitzen und Verdichten gewöhnt, dass Sie vielleicht auch gewisse Graustufen nicht sehen wollen, vielleicht, oder also, nicht, oder die Gegenargumente nicht sehen wollen, gerade im Fall der AfD?
Ich könnte Ihnen auch Graustufen-Kolumnen zeigen, ja. Natürlich habe ich auch solche geschrieben, klar. Aber beim Verbot einer Partei gibt es halt nur verbieten oder nicht verbieten, ja.
Aber bei der Bewertung der Partei, ob sie jetzt zum Beispiel eine Gefahr ist, einfach generell für unser Zusammenleben oder für unsere Demokratie, das kann ja auch, kann man ja auch anders bewerten als das Verbot.
Ja, natürlich ist die Welt ungemütlicher geworden, ja, dadurch. Auch das Parteiensystem ist natürlich schwergängiger geworden. Aber die Wurzel des Problems lag, glaube ich, in der verfehlten Migrationspolitik nach 2015. Wenn das nicht gemacht worden wäre, dann wäre das Problem deutlich kleiner. Ich kann Ihnen nur immer wieder sagen, die Leute wenden sich nicht der AfD zu, sie wenden sich von der SPD ab oder von der CDU ab oder von der FDP ab. Das ist das, was passiert. Und wenn man da irgendetwas ändern möchte, dann muss man eben das politische Angebot verändern. Wenn Sie die AfD verbieten und gleichzeitig dann eben der Rest der Politik so weiter steuert wie bisher, dann werden Sie in 0, nichts eine Art Bürgerkriegsarmee in diesem Land haben. Denn die Leute werden sich nicht damit abfinden, dass ihr politischer Wille nicht zählt. Ihr politischer Wille ist eben nicht eine Wiedererrichtung der Nazi-Diktatur. Ihr politischer Wille ist eine schon irgendwie rückwärts gewandt in gewisser Hinsicht, das würde ich zugeben, aber da komme ich dann wieder auf Helmut Schmidt oder Kohl oder auf Merz oder so zu sprechen. Das ist das, was einfach eine signifikante Zahl von Menschen in diesem Land will. Und das ist nicht illegitim. Das sind legitime Wünsche, die die haben. Mhm. Und wenn Sie sagen, ihr dürft diese Wünsche nicht haben, dann wäre es eine Illusion anzunehmen, dass die Leute dann von ihren Wünschen Abstand nehmen. Mhm.
Es könnte ja gut sein, dass in 1, 2 Jahren wir in der Situation stehen, dass es eine so starke AfD gibt, dass man nicht ohne sie regieren kann. Und wie stellen Sie sich das vor, wie Sie sich fühlen würden in einer Gesellschaft, die von der AfD regiert wird? Was löst das für Vorstellungen bei Ihnen aus?
Ich kann es mir eigentlich im Moment nicht so recht vorstellen, weil die Partei hat ja kein gutes Personalangebot. Ich frage mich, wie da...
Das hat die Leute ja noch nie gestört bei der Wahl. Also ja, gut, in Baden-Württemberg haben sie sie mit großen Mengen gewählt, obwohl der Kandidat gar nicht kandidierte.
Ja. Gut, das Personalangebot bei anderen Parteien, haben Sie recht, ist auch nicht immer so berauschend.
Das kommt noch hinzu, ja.
Ich weiß es nicht. Also man wird es ja dann sehen. Ja. Ich frage mich wirklich, warum man nicht die AfD politisch aussteuert, ja. Und im Moment ist das...
Was heißt das? Wie meinen Sie das?
Im Moment ist das Hauptproblem natürlich, dass die SPD die CDU daran hindert, CDU-Politik zu machen. CDU-Politik wäre das, was der AfD wirklich Schwierigkeiten bereiten würde. Ich weiß, dass Sie keine CDU-Politik wollen, ja, aber das wäre das. Das wäre,
wie kommen Sie
das
da drauf? Wie kommen Sie da drauf?
Ach, ich habe Sie falsch eingeschätzt, aber wollen das vielleicht, dann wären wir uns einig. Aber das ist eigentlich der einzige...
Wie kommen Sie darauf?
Das ist das Einzige, was da irgendwas nützen wird. Ja. Sie sehen es ja in
Versetzt Sie das nicht? Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen. Ja. Besorgt Sie die Vorstellung, dass wir 2 Bundesländer haben könnten, die mit absoluter Mehrheit von der AfD regiert werden? Beunruhigt Sie das irgendwie?
Ja, irgendwie schon, ja. Aber... Das ist Demokratie.
Und was folgt daraus, wenn Sie das beunruhigt? Also was folgt daraus für...
Dass ich Ihnen sage, das Politikangebot der anderen Parteien muss sich ändern, damit so etwas nicht passiert. Die SPD muss aufhören, die CDU daran zu hindern, CDU-Politik zu machen. Das ist das, was ich Ihnen darauf antworte.
Und haben wir Leute, die wir in Multiplikatorenfunktion sind, Sie, die eine unglaubliche Plattform haben als Leser, als Autor für Bild und für Welt, sozusagen, wo sehen Sie da Ihre Rolle oder Ihre Verantwortung?
Meine Verantwortung besteht darin, interessante Texte zu schreiben, die von einer, natürlich nicht von allen, aber von einer hinreichenden Anzahl von Menschen gemocht werden, und zu versuchen, wenige Fehler zu machen in den Texten. Das ist meine Verantwortung. Ich habe keine staatspolitische Verantwortung. Ich bin kein Staatsschreiber. Ich bin kein Verantwortungsträger. Ja, also
ich sehe mich auch nicht als Staatsschreiber, auch wenn ich immer so bezeichnet werde von AfD-Seite. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, wenn jetzt die AfD, wenn eine rechtsradikale Mehrheit eines Tages im Bund, in nicht allzu ferner Zukunft im Bund besteht, wie gehen wir dann damit um, welche Rolle wir dabei hatten? Weil ich hatte ja vielleicht auch eine Rolle, dass ich die unterstützt habe durch meine sozusagen Ablehnung von ihren Positionen, habe ich ihr ja vielleicht geholfen. Umgekehrt haben sie vielleicht durch ihre vehemente Verteidigung und auch bis zum gewissen Grad Verharmlosung, indem sie sagen, das ist doch alles nur rechts und das ist doch nicht rechtsextrem, sozusagen, müssten wir uns nicht fragen, welchen Beitrag wir da leisten, dass wir dem Publikum durch unsere Deutung dieser Partei auf sehr unterschiedliche Weise in die Hände spielen.
Ich versuche, das zu schreiben, was ich für richtig halte. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, ich mache mir meine Gedanken, ich schreibe sie auf und hoffe, dass irgendjemand sich darin wiedererkennt. Das ist mein Job. Nicht das Land zu retten.
Letzte Frage, was denken Sie, wie blicken wir so in 10 Jahren auf die AfD und auf die Debatte, die wir beide heute geführt haben? Was glauben Sie, wie wir dann?
Hoffentlich. Aber meine Zukunftsprognosen haben sich ja in der Regel nicht als richtig herausgestellt. Deswegen habe ich auch
Zukunftsprognosen. Was wäre die letzte falsche gewesen?
Ich habe gedacht, dass Orban gewinnt in Ungarn. Auch. Das war die letzte falsche Zukunftsprognose. Aber Ungarn ist ja wirklich auch ein ganz interessantes Beispiel, denn der, weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht.
Modja.
Also der Modja ist ja auch rechts, ja. Also Sie haben im ungarischen Parlament haben Sie jetzt eine rechtsextreme Partei, eine sehr rechte Partei und eine ziemlich rechte Partei. Das ist das Parteienspektrum dort, ja. Und da sehen Sie ja, also die Waffe gegen die rechts sehr rechte Partei war die ziemlich rechte Partei. Die hat die Mehrheit gewonnen und alle sind erleichtert, ja.
Und was wird aus der sehr rechten AfD in 10 Jahren?
Vielleicht eine Partei, die nur ziemlich rechts ist. Das könnte schon passieren. Ja.
Und dann wählen Sie sie auch.
Ich müsste mich auch erstmal zur CDU durchringen. Ja, also ich habe tatsächlich in meinem Leben nie CDU gewählt. Also FDP war der letzte Außenposten, ja, aber wahrscheinlich. Aber wie Sie sich vorstellen können, habe ich ja Sympathien für Herrn Kubicki und der könnte mich da bei der Stange halten, glaube ich.
Alles klar, wollen wir sehen, was passiert. Vielen Dank.
Gerne.
Guten Tag, Herr Martenstein.
Guten Morgen.
Wir haben vor einiger Zeit, Mitte April, eine Folge aufgenommen von meinem Podcast. Und ich dachte mir, bevor die Leute das jetzt hören, weil es da ja auch ein bisschen kontrovers zuging, fände ich es gut, wenn Sie den Leuten nochmal sagen würden, es geht Ihnen gut. Ja, Sie haben das gut überstanden.
Manchmal raucht und knallt es halt ein bisschen an Silvester oder in Gesprächen.
Ja, und das Interessante war, ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie von unserem Gespräch quasi in den Aufzug bei Funke steigen und dann rauskommen wieder beim Ben im Studio als nächstes, wenn ich das gewusst hätte.
Ja, ich glaube, als wir miteinander geredet haben, wusste ich auch noch nicht zu meiner Verabredung bei Ben, wenn ich mich recht erinnere.
Ich auch nicht.
Das war ziemlich kurzfristig alles, ja. Ich wusste auch noch nichts von diesem Höcke-Scoop. Ja, das habe ich auch erst hinterher erfahren.
Und wo war es denn schöner? Das muss ich Sie jetzt doch fragen. Bei mir oder bei Ben?
Also Also bei Ben war es schon irgendwie schöner, muss ich gestehen, weil der ist ja so lieb und quatscht einem nicht dauernd rein. Ja? Das ist ja sein Markenzeichen. Ja? Und ich glaube, ihr Markenzeichen ist so ungefähr das Gegenteil. Also insofern sind sie zwei Marken, die sich super ergänzen.
Genau. Und ich finde, wir ergänzen uns auch. Sie dürfen nicht vergessen, ihr Versprechen, wir fahren zusammen zum AfD-Parteitag, haben wir uns vorgenommen, weil ich setze auch darauf, dass Sie mich da reinbringen.
Ich? Wie soll ich sie denn da reinbringen? Ich kenne da keinen. Ich bin noch nie in einer AfD-Veranstaltung gewesen, ja. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt.
Aber wir ziehen das zusammen durch, einfach, würde ich sagen, oder? Und fahren da gemeinsam hin.
Ja, also es ist war eine tolle Idee von Ihnen. Also ich würde das schon machen. Ich bin wirklich neugierig, sowas mal zu sehen, ja. Und ja.
Ziehen wir durch.
Wir werden da wahrscheinlich als eine sehr sonderbare Kombination da den Leuten vorkommen, denke ich mal.
Sehr gut. Dann, also, dann können die Leute jetzt.
Bad Cop, ja?
Das machen wir.
Ammann Unframed ist ein Podcast von Funke. Moderation: Melanie Ammann. Produktion: Simon Eichinger. Redaktion: Lukas Weil und Melanie Ammann. Distribution und Planung: Alexandra Schaller. Social Media: Carlotta Richter, Jelle Siemer und Fabian Grischgart.
Ein Podcast von Funke.